Jesus, dir sei alle Ehre, dir sei aller Dank. Du bist der, der gekommen ist. Du bist Gott unter uns. Gott mitten in dieser Welt, Jesus Christus, Sohn Gottes. Und so segnen wir jeden, der kämpft mit Krankheit, mit Druck, mit Last, mit Herausforderung, Vater. Und wir beten, dass du sie segnest mit Heilung, mit Frieden, mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass du ihnen wohltust. Jesus, in deinen Wunden sind wir geheilt. Jesus, durch dich haben wir ein neues Leben. Jesus, in dir sind alle Schätze der Erkenntnis Gottes verborgen und du schenkst sie uns. Und dafür sei dir Dank, Herr. Amen. Amen. Uli hat letzten Sonntag, danke fürs Mitbeten, dieses Bild gebracht. Der Löwe, der in seinem Rahmen lebt, der in seiner Begrenzung lebt. Und mit der Zeit hat er sein Revier auf diese Grenze eingerichtet und geht nicht drüber hinaus. Warten. Es geht um das Warten. Wir warten in der Adventszeit. Wir warten auf seine Ankunft. Jesus ist ja schon da und doch warten wir auf sein zweites Wiederkommen, auf das Wiederkommen von dem, dass er sagt, ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen. Jesus ist unter uns durch seinen Geist und er tut das Gleiche wie damals auch. Er tut das Gleiche, meine letzte Predigt war, gebt ihr ihnen zu essen. Und Jesus offenbart sich, durch unsere Hände, durch unsere Worte. Und jetzt gucken wir uns mal die Zeit an. Was war zur Zeit? Die Zeit 600 Jahre vorher, circa, bevor dieser Vers geschrieben war. Und es war eine Zeit, es begab sich als Kaiser Augustus vorher. 597 bis 539 vor Christus war die babylonische Periode. Da war die babylonische Gefangenschaft, da war die babylonische Zeit. Da war das Volk Israel von den Babyloniern unterdrückt. Von 597 bis 539. Von 538 bis 320 war es das persische und griechische Reich, was Israel unterdrückt hat, dominiert hat, beherrscht hat. Und dann von 320 bis 200 waren es die Ägypter. Und von 200 bis 63 vor Christus waren es die Syrer. Und von 63 vor Christus bis nach Christus, ab 63 nach Christus war es die römische Zeit. Israel war unterdrückt, Israel war in diesem Rahmen drin. Israel hat sich nicht gewagt, rauszutreten. Weil sonst war es ein Kopf kürzer, sonst gab es Gefangenschaft, sonst gab es Unterdrückung. Der damalige Steuersatz lag bei 50%, mindestens. Betrug war an der Tagesordnung. Zöllner, die dich ausnommen, Herrscher, die das Letzte von dir geforderten. Und es begab sich aber zu jener Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Augustus, wer war Augustus? Augustus war der Adoptivsohn von Julius Caesar, ein adoptiertes Kind, von so einem Mensch geprägt. Und Werner, du kannst bestimmt eine Geschichte oder Geschichten erzählen von, wie Ceausescu Adoptivkinder genommen hat, um sie für seine politische Macht zu indoktrinieren. Und so war Augustus indoktriniert von dem Julius Caesar. Und nach einem blutigen Bürgerkrieg, in dem alle rivalisierten Anwärter überwältigt hatte, war er der Alleinherrscher der römischen Welt. Am Schluss hat er noch den Marcus Antonius, der sich dann nach einer Schlachtniederlage selber das Leben nahm, auch noch überwunden. Der Augustus verwandelte das große römische Reich, diese Republik, in ein Imperium. Und Augustus hat sich dann selber hat seinen Vater zum Gott erklärt und das macht ihn dann zu was? Du könntest ruhig laut sagen. Zum Sohn Gottes. Augustus erklärt Julius zum Gott und somit wird er Sohn Gottes. Zu jener Zeit, es begab sich zu jener Zeit. Und in diesem Imperium von Augustus hat er gesagt, was Gerechtigkeit ist. Und da wurde das Wort Gerechtigkeit und Frieden gebraucht. Er wurde als Gott verherrlicht. Dichter haben über ihn Lieder geschrieben. Eine neue Ära hat angefangen, eine neue Zeitepoche hat angefangen mit Augustus. So schreiben es die Historiker. Er war ein König und ein Herr, dessen Reich zunehmend gewachsen ist, der sich selber da hineingesetzt hat. Der dann einen Rahmen gebaut hat für die Menschheit. Das Römische Reich hat ja nicht nur Israel dominiert, sondern das Römische Reich war vorherrschend, dominant, indoktrinierend, beherrschend, hat den Rahmen des Lebens definiert. Und zu jener Zeit, Hirten, sie wachten nachts bei der Herde, ahnten sie schon vom Heiland der Welt. Lobgesang füllte plötzlich die Erde und so weiter. So geht es doch, das Lied, oder? Haben wir mal gesungen, Weihnachten. Und es waren Hirten in derselben Gegend. Und wer es nachlesen will, steht in Lukas 2, Vers 8 bis 19. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten, der Rahmen, 600 Jahre Fremdherrschaft erleiden, 600 Jahre Unterdrückung. Maria und Josef gingen zur Zählung, zur Volkszählung in die Heimatstadt Josefs, nach Bethlehem, in die Stadt Davids. Maria und Josef waren so bemittelt, dass sie sich nicht das Fünf-Sterne-Hotel leisten konnten, das es damals gab. Es waren auch alle Räume voll. Aber sicherlich mit ein bisschen Schmiergeld hätte es bei irgendeinem Römer schon noch Platz gegeben, oder? Mit genügend im Beutel drin. Sicherlich hätte man sich irgendwo noch einkaufen können, wenn man das eine oder andere noch dazugelegt hätte. Bestimmt. Ist jetzt eine Annahme. Steht nicht in der Bibel. Nehme ich jetzt auf einmal so an, um die Geschichte ein bisschen uns nahe zu bringen. Was passiert? Was passiert? 600 Jahre, 600 Jahre. Wenn man da, nehmen wir mal an, man hätte jedes Jahr die Mauer unter den Zaun um den Löwen um einen halben Meter größer gemacht, höher gemacht. Jedes Jahr, halbe Meter ist machbar, oder? So ein Gehege, halbe Meter, das wäre in 600 Jahren 300 Meter hoher Zaun gewesen. Aber es war mindestens ein 300 Meter hoher Zaun im Kopf. Was war denn die gedankliche Voraussetzung im Volk Israel? Ich werde dir einen König erwecken wie David. Er, ganz am Anfang, hat Gott gesagt, er wird der Schlange den Kopf zertreten und sie wird ihn in die Füße stechen oder in den Fuß stechen. Verheißung über diesen Messias. 2000 Jahre hat das Volk Israel, haben die Juden diese Verheißung in sich getragen, da kommt ein Messias, der sie erlösen wird von all dieser Unterdrückung. Und jetzt baut sich über 600 Jahre oder noch länger in deinem Kopf. Ich habe gerade versucht, nochmal nachzugucken, da habe ich leider die Zeit nicht dazu genommen. Was war denn vor 500 Jahren in Europageschichte? Wer weiß das? Wer ist in Geschichte gut? Was war letzte 500 Jahre alles an Unterdrückungsgeschichte nur in Europa? Da war der Napoleon, da war der Hitler, da war der Erste Weltkrieg, da war, ach, was weiß ich, was da alles war. Und dann guck mal, wie prägten uns das heute noch? Wenn du ins Ausland gehst, ich bin ja wahrhaftig viel unterwegs gewesen in der Welt und überall, wo ich hinkommen bin, wurde ich immer noch ein bisschen schräg als Nazi angeguckt. Das haftet uns immer noch ein bisschen an. Dieses Stigma, diese Mauer, dieser Zaun um uns herum ist immer noch ein bisschen da. Und die Hirten, die waren 600 Jahre, haben sie das gehört. Und dann soll da auch noch einer geboren werden, der Messias ist, der König aller Könige ist, der Herrscher aller Herren ist, der alles dominiert, der selbst, Augustus. Der selbst Augustus überragt. Augustus hat sich zum Sohn Gottes gemacht. Er hat gesagt, sein Papa ist Gott. Und diese Hirten, was werden sie? Wir haben ein schönes Wort, überrascht. Überraschung, Überraschungspaket. Es gibt ein Überraschungsei von Kinderschokolade. Aber die Überraschung war schon ein bisschen deftig, oder? Stell dir mal vor, du gehörst zu einer Bevölkerungsschicht, die unterste ist. Die wurden mit 50% ihres Einkommens besteuert und ihnen wurde sogar von den Priestern und Pharisäern das Recht, im Gericht als Zeuge aufzutreten, abgesprochen. Also die hatten kein Zeugerecht. Die hatten keinerlei Status, keinerlei Machtanspruch in dieser Welt. Die waren der Fußabstreifer. Kannst meine Ziege auch noch mitnehmen? Hey, Geiser Peter, nimm die Schar von mir auch noch mit. Los, mach, weg mit dir. Was wollt ihr hier? Draußen haben sie geschlafen. Derb waren sie. Dreckig waren sie vielleicht sogar. Geschafft haben sie wie die Wilde, um ihre Familie vielleicht noch ein bisschen versorgen zu können. Vielleicht war der, dem die Schafe und Ziege gehörten, auch ein bisschen gnädig und hat sie auch das eine oder andere für sie schlachten lassen. Unterdrückt ohne Ende. Ein Rahmen um sie rum. Ich habe ja gesagt, würden wir jedes Jahr einen halben Meter mehr machen, dann hätten wir die letzten 600 Jahre einen 300 Meter hohen Zaun um uns rum. Das macht was mit allem. Das macht was mit unserem Denken. Und wenn, so wie der Mensch denkt, so lebt er, so entscheidet er. Und was formt denn unser Denken? Und wie lange dauert es, bis ein Denken transformiert ist? Die Bibel lehrt uns in Römer 12, Vers 1 und 2 und in Philipper 5, Vers 7 und 8, erneuert dein Denken oder denk über das nach, was gut, was ehrbar, was wohlwollend ist nach. Und die Hirten, die waren da überrascht. Boah, plötzlich kommen Engel. Und dann kommt, und das ist der Hammer, die himmlischen Heerscharen. Wenn man das Wort studiert und da ein bisschen nachliest, dann sind die himmlischen Heerscharen, das sind die Zeugen im Himmel. Das sind die, die im Gerichtssaal auftreten, die Zeugen, die Zeugnisstatus haben, kommen und sagen zu den Hirten, was kommt und seht, geht hin und betet an.
macht es wie wir. Die haben die unterste Bevölkerungsschicht genommen und haben sie mal hochgehoben in die höchste Ehre, die es für uns Menschen je gibt, in Gottes Nähe, in Gottes Gegenwart sein zu dürfen. Von Gott erwählt, gerufen, herausgerufen aus der Finsternis. Jesus ist gekommen, um uns nicht nur einen moralischen Kodex fürs bessere Leben zu geben, nicht nur zu helfen, dass wir das Ziel vielleicht ein bisschen besser treffen, sondern Jesus ist gekommen, dass wir überhaupt treffen können, dass wir überhaupt leben können. Er hat gesagt, ich bin das Leben und ich habe dem Tod die Macht genommen. Und diese Überraschung haben die Hirten erlebt. Stell dir mal vor, du gehst an deinen Arbeitsplatz, 600 Jahre geprägt, hörst du nur, du bist unterdrückt. Du wirst unterdrückt, du hörst vielleicht gerade draußen, wie wieder jemand ans Kreuz genagelt wird. Du hörst gerade wieder, wie so ein Mob zusammenkommt und die versucht, irgendeinen Römer umzubringen. Du hörst irgendwie alles Mögliche an Tumult, an menschlicher Macht und Kraft. Und plötzlich wird es hell. Aber nicht, weil einer mit einer LED-Lampe kommt, sondern weil der Engel Gottes kommt. Weil der Engel Gottes kommt. Gott kommt und überrascht. Gott kommt mitten in den Alltag derer, die ihn nicht mal erwartet haben. Vielleicht hat der eine oder andere Hirte denkt, heuer, ich habe ja mal gehört, wenn ich an der Synagoge vorbeigelaufen bin oder am Tempel vorbeigelaufen bin oder wenn sie mal wieder ein Lamm geholt haben, die Priester von mir, dass sie es schlachten können, habe ich mal wieder ein bisschen was vom Evangelium oder von der Botschaft Gottes gehört. Die waren nicht draußen bei der Herde. Aber Gott war immer gut für eine Überraschung. Gott ist immer gut für eine Überraschung. Und es ist immer überraschend, wenn Gott uns begegnet. Es wird uns immer überraschen, weil wir können Gott nicht in diesen Zaun sperren. Darf ich mal das andere Bild haben? Eines Morgens bin ich aufgewacht und habe aus meinem Küchenfenster rausgeguckt. Und dann wurde ich überrascht von diesem Bild. Die andere Sonnenblume, die dahinter ist, die zeigt in die richtige Richtung, Südosten. Diese Sonnenblume, die in mein Küchenfenster lacht, die guckt nach Nordwesten. Das ist absolut unnatürlich, gar ihr Botaniker. So viel habe ich mal gelernt, ob es ganz richtig ist, weiß ich nicht. Aber zumindest das Herz habe ich nicht gemacht. Das hat mir Gott geschenkt. Du kannst da von mir, Hanni, ich kann es dir gerne per WhatsApp schicken, wenn du das willst. Wer das Bild will, schreib mir eine WhatsApp, ich schicke das. Ich habe es mehrere Mal fotografiert. Dieses Bild ist mir immer wieder eine Botschaft von Gott an mein Herz. Und heute habe ich es dir mitgebracht. Lass dich von Gott überraschen. CZW, lass dich von Gott überraschen, es ist eine neue Zeit. Für diejenigen unter uns, die wissen, dass wir durch einen Prozess gegangen sind, der ganz lang war. Und ja, wir sind durch. Der Prozess als solches ist am Ende. Die Aufgaben, die uns der Prozess stellt, die sind vor uns, die werden wir jetzt umsetzen. Da werden wir uns die Ärmel hochkrempeln und werden das Ding weiterführen. Das, was Gott angefangen hat, das vollendet er. Und so macht es mit dem CZW auch. Und deshalb werden wir weitermachen. Wir werden uns von Gott überraschen lassen. Und sind Überraschungsmomente geplant im Himmel? Ganz sicher. Ganz sicher sind Überraschungsmomente geplant, weil Gott, unser Gott, ist der lebendige Gott. Gott ist nicht ein Gott der Toten, der das feiert, dass da irgendwo Gräber sind, sondern Gott ist der, der lebendig ist und bei den Lebendigen wohnt. Und er wohnt hier, weil du lebendig bist und ich auch. Und so lasst uns überrascht sein von der Herrlichkeit Gottes, die um uns herum ist. Und wenn man das so anguckt, die Hirten, gell, die waren wirklich das Unterste. Die hatten wirklich kein Geld. Die hatten wirklich keine Hoffnung. Denen ging es nicht so gut. Die hatten wirklich einen Rahmen um sich herum. Aber uns alle gilt es. Dir und mir, uns, gilt es. Es geht weiter, Leute. Und zwar mit Auferstehungskraft. Gott baut aus den Ruinen sein Schloss. Gott baut aus den Ruinen um das Volk, um Jerusalem rum, um das Zertrümmerte, um die zertrümmerten Mauern. Nehemia war, glaube ich, so 450 rum war Nehemia da, also vor Christus, 150 Jahre bevor er gekommen ist, hat Nehemia die Mauer um Jerusalem gebaut. Hat aber auch nicht so viel geholfen, dass die Feinde nicht gekommen sind. Aber es kam einer, der wahre Sohn Gottes, der von Gott selbst in diese Welt gerufen, gezeugt und hineingeboren wurde, wo Gott sich ausgesucht hat, wer der Retter dieser Welt ist. Und wie viele ihn aufnehmen, denen gibt Gott Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Lasst uns glauben, dass Gott auf eine Überraschung für uns hat, wie die Hirten. Ja, wir sind alle Menschen, die es gut meinen. Du und ich, wir lieben Jesus. Du und ich, wir sind so verliebt in Jesus, dass wir alles hingeben. Dass wir Christus lieben von ganzem Herzen, wie wir es bloß können. Wir sind heute Morgen aufgewacht, weil wir Gott lieben. Wir sehnen uns nach seiner Gegenwart und nach dem Wirken seines Geistes. Und wir sehnen uns danach, dass Gott uns überrascht.